und Kriterien des Besitzes und gesellschaftliche Konventionen, die die Verhältnisse regeln und Verpflichtungen und auch Rechte, die daraus entstehen und so weiter, die sind genauso strukturiert wie sonstige Besitzverhältnisse. Und in diesem Sinne, dieser Übergang zum Wissen an der Sache überhaupt nichts ändert. Ja, und da, das ist, denke ich, ein sehr starkes Argument. Und dass auch die Gesellschaft der Philosophen oder der Genies oder was auch immer, die bestimmte Fähigkeiten besitzen, ja, oder bestimmte Begabungen haben und bestimmtes Wissen haben, das rettet uns auch nicht, ja, weil das auch ist alles nicht in der Seele, sondern wir unterscheiden wir Fähigkeit von Nichtfähigkeit. Ja, das ist wirklich ein gutes Beispiel von Foucault, ja, dass wenn jemand plötzlich früher sich als in der Kirche als Wahnsinniger verhalten hat, da hat man gemeint, das ist ein Prophet wahrscheinlich. Ja? Und wenn er jetzt auf einer Behörde sowas tut, dann liefert man ihn sofort sozusagen in psychiatrische Behandlung und beginnt sozusagen seine Reden überhaupt nicht zu deuten, ja? Nicht wahr? Wie die Reden der Propheten in der früheren Zeit, sondern er wird sozusagen versucht, ihn eher zu kurieren. Das heißt, die Frage, was ist Wissen und was ist Offenbarung und was ist Fähigkeit und was ist Begabung, das ist alles nicht im Menschen, das ist alles nicht in der Seele, sondern wir unterwerfen uns ständig die Kriterien der Unterscheidung, und diese Kriterien der Unterscheidung liegen nicht in unserer Seele, sondern die liegen und auch nicht in der Natur, inklusive Natur der Sache, sondern sie liegen in einem System der gesellschaftlichen Konventionen und Besitzverhältnisse. Und auf der Basis dieser Konventionen und Besitzverhältnisse sagen wir, der besitzt eine große musikalische Begabung, zum Beispiel kann eine Violine spielen. Und da er sehr gut Violine spielen kann, kriegt er so viel Geld dafür. Und er kann diese Violine spielen und er besitzt diese Fähigkeit, Violine zu spielen, genauso wie der andere zum Beispiel, was anderes besitzt, zum Beispiel so viel Geld in der Bank. Ja. Und einer bekommt sozusagen von seinen Eltern ein Konto und der andere die Fähigkeit, Violine zu spielen. Und der dritte, weder das eine noch das andere, muss sozusagen sich selbst durch das Leben irgendwie zurechtfinden.
Das ich ist mal eine Frage, warum halten Sie Althusser für so wichtig? Also weil er praktisch nur, sagen wir mal, das, was schon lange bekannt ist, in eine neue Beschreibung bringt oder sowas, in ein Bild, was wir heutzutage verstehen können. Weil das, was er beschreibt oder so, das steht ja schon in der Bibel. Also.
Na, so direkt nicht, ja.
Naja, also wenn man irgendwie zum Beispiel in den Korinthern 14, ja, da steht was drin, und zwar über Glossolalie.
Ja, ja.
Und da steht eben drin, dass praktisch jeder, der in Zungen redet, einen Interpreten braucht. Ne? Und ob ihn dieser Interpret halt wegsperrt oder halt, also ich meine, also da sieht man ja schon, dass das eben auf die gesellschaftlichen Verhältnisse ankommt. Ne? Also und was Althusser macht, ist ja praktisch es nur so zu übertragen, dass wir es heute verstehen, aber das ist ja eine Sache irgendwie, also wie gesagt, die steht schon in der Bibel drin.
Ja, obwohl ich mir nicht absolut sicher bin, dass Paulus das genauso.
Nee, aber also ich meine, das kann man. Man kann es ja selber übertragen. Also ich meine.
Also selber.
Man kann es selber übertragen. Also wenn ich das lese, kann ich das so verstehen, irgendwie, wie das, was Althusser gesagt hat. Also,
Sie können das so verstehen, weil Sie in einer Tradition, in einer Kultur leben, die von solchen Umkehrungen geprägt ist. Ja? Das heißt, für Paulus stellte sich die Frage nach dem Interpreten. Ja? Das heißt, die stellte sich so, dass man gesagt hat, man muss einen guten Interpreten finden. Das heißt, einen Interpreten, der fähig ist, die göttliche Botschaft wahrheitsgetreu zu wiedergeben. Ja, das, das. Und wir würden eher durch unser skeptischen Blick das lesen und sagen, man sucht eher nach jemandem, der diese Botschaft kontrollieren kann und sagen, diese gesellschaftliche Instanz, die gesellschaftliche Kontrolle über diese Botschaft haben kann. Aber ich kann Ihnen versichern, dass dieser Blick ist, ist relativ neu. Ja? Das heißt, dieser Blick, diese umkehrende Perspektive, die ist ja typisch für Ihre Lektüre, aber das ist nicht, was der Paulus wahrscheinlich gemacht hat. Der hat es nicht so gesehen. Würde ich mal. Oh.
Und Althusser ist eben, sagen wir mal, derjenige, der aufgetaucht ist, oder was?
Nee, da ist derjenige. Nee, der hat schon eine gewisse massive. Eine gewisse massive. Vorgeschichte, ja, aber hat schon einen Sprung gemacht. Nämlich die Vorgeschichte liegt eher irgendwo im Bereich der Psychoanalyse und so weiter. Ja. Das heißt eher in der Vorstellung, dass unsere Gedanken und das alles ja einfach, was damit zu tun hat, und Gefühle sind nicht irgendwie das, was für uns als Quelle unserer Einsichten oder Evidenzen dienen kann, sondern ist sozusagen Effekt bestimmter Prozesse. Und diese bestimmten Prozesse, die in unserer Seele stattfinden, aber eben diese libidinösen Prozesse, dass sie eher sich erschließen nicht uns selbst, sondern dem anderen, zum Beispiel dem Arzt. Ich glaube, was sozusagen wieder die Umkehrung der Figur war, grundsätzlich, das war sicherlich zunächst einmal Freud, ja. Naja, man kann weitergehen vielleicht, aber Freud war wirklich so eine Schwelle. Er hat gesagt, ich verstehe besser, was ich fühle, als Sie. Die inneren Evidenzen sind weniger überzeugend als die äußeren Beobachtungen und Interpretationen. Das waren, wenn sie wissenschaftlich betrieben werden, das war sozusagen das, was das Ende der klassischen Aufklärung, ja. die er eben gesagt hat, was ich fühle, was ich denke, muss richtig sein, muss evident sein. Wie Descartes sagt, wenn ich sehe, dass es warm ist, ja, dann sehe ich, Dann ist es warm. Vielleicht, ich weiß, dass mir warm ist. Vielleicht ist es objektiv sehr kalt. Vielleicht entspricht das überhaupt nicht der Wahrheit. Zumindest mein Gefühl, aber entspricht meinem Gefühl. Ja, ich weiß, mir ist warm. Unabhängig davon, wie es objektiv aussieht. Und Freud würde sagen, Ihnen ist es überhaupt nicht warm. Ja, sondern Sie denken, weil es warm ist, weil sie, ich weiß nicht, was gesehen habe, was vaginäre Mutter sie in Erinnerung gerufen hat, und deswegen ist es in der Warm geworden. Der Punkt ist, dass ab Freud beginnt diese Skepsis in Bezug auf die ideelle Welt im Menschen. Ja. Nun, was Althusser macht einen Sprung in die gleiche Richtung, aber der Sprung macht wirklich eher weitgehend, ja, indem er sagt, es geht nicht nur um bestimmte libidinöse und sonstige Vorgänge, es geht darum, dass das ganze innere Leben, Wissen, Gefühle, Überzeugungen und so weiter, das ist alles geregelt von gewissen äußeren gesellschaftlichen Konventionen. Das heißt, nicht nur ein spezifischer Bereich, zum Beispiel der Träume, von dem man immer wusste, gewissermaßen, ja, dass sie irgendwie der Selbstkontrolle entgehen, sondern das, was ihnen scheint, evident zu sein, im wachen Zustand, als Effekt als Einzelne, Das ist alles nicht von innen verstanden, sondern von außen geregelt. Und was sie als Einsicht oder Verständnis ihrer selbst, nicht ihrer etwas anderes, aber ihrer selbst, ihrer eigenen selbst, interpretieren. Interpretieren sie als Einsicht und Verständnis, nur weil sie überhaupt wissen, was Einsicht und Verständnis ist. Inklusive selbstverständlich und Einsicht in ihre eigenen Bedenken. Und das haben sie von der Gesellschaft gelernt. Sie haben von der Gesellschaft gelernt, was Einsicht ist.
Ja, ja. Habe ich.
Ja, haben sie. Zumindest gibt es
was ist das? Was ist das?
Das ist ja...
Wie kann ich das erkennen?
Wie kann ich das erkennen?
Oder erkennt das jeder anders? Oder?
Na, sie haben es gelernt, ohne dass das nachvollzogen werden kann. Zum Beispiel, sie kann, wenn sie, das ist der, das kommt aus einer anderen Geschichte, aber das haben wir parallel Wittgenstein, wenn sie sagen, dass ihr Bauch wehtut, ja, dann haben sie das gelernt, was es bedeutet. Es bedeutet, dass sie schreien sollen, es bedeutet, dass sie nach dem Arzt rufen sollen. Ja, überhaupt die Fähigkeit, das alles zu lokalisieren, ist eine Sprachfläche.
Ja, aber was ist jetzt, wenn ich zum Beispiel nicht weiß, also wenn ich irgendwann merke, dass ich gar nicht weiß, wie das ist, dass mir der Bauch wehtut, weil ich gar nicht weiß, wo genau mein Bauch ist oder mein Magen ist oder sowas. Naja, also, eigentlich weiß ich das ja nicht.
Nee, wenn Sie sagen, eigentlich, das ist immer der nächste Schritt. Ja.
Das heißt, ich weiß es nicht.
Ja, ja.
Da wird man als Kind gefragt, irgendwie sagt, es tut weh, tut weh. Ja, dann fragt die Mutter, ja, was tut weh? Tut der Bauch weh? Tut der Magen weh? Ja, ja. Weiß ich nicht, was weh tut. Irgendwas tut weh, aber ich habe es gelernt, aber irgendwann merke ich, ich kann damit gar nicht umgehen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, was das ist.
Also zumindest ist es so, dass in unserer Kultur, in der wir leben, sie werden zusätzlich zum Spezialisten in die Psychiatrie geschickt. Das ist gar keine Frage. Und er sagt, ja, sagen Sie, die Kranke kann leider überhaupt nicht lokalisieren, ja, in welchem Körperteil es wehtut. Und das hat wahrscheinlich etwas mit ihrem Sprachvermögen zu tun. Und das Sprachvermögen hat wahrscheinlich mit irgendwelchen Neuroprozessen in deinem Gehirn zu tun. Also das soll man untersuchen, ja. Vielleicht leidet sie unter Aphasie, das heißt, der fehlende Zuschreibung eben und so weiter. Das heißt, das wird bei Ihnen als Fehler identifiziert. Wenn Sie sagen, aber ich tue das absichtlich, aus Überzeugung, ja, und so weiter, dann ist es ein anderer Zug. Das Problem mit unserer Kultur ist, dass sie von solchen Zuschreibungen ausgeht und sie geht automatisch davon aus, dass die Menschen diese Zuschreibungen, diese Differenzierungen vornehmen, und zwar automatisch vornehmen. Und das war der große Sprung, eben der gemacht worden war in der Linguistik, in erster Linie von Wittgenstein, aber in der Wissenschaftstheorie und so weiter von Althusser ursprünglich, dass sie sozusagen das, was der geistige Bereich, innere Bereich, Bereich der Gefühle, des Wissens, der Überzeugung gegolten hat, für unter diesen Verdacht gestellt haben und diese Kontrolle gestellt haben und gesagt haben, wir untersuchen jetzt halt, ja, welche Unterscheidungen sie eigentlich da vorgenommen werden und welche Konditionen da wirken und warum man meint, dass es eigentlich sein Magen wehtut und nichts anderes. Und ja, woher kommt das alles? Und das ist eben das.
Ja, die Frage, die da als erstes darauf lag, ganz einfach und ganz klar, ist ja, woher nimmt diese Kritik, diese kritische Position den Wahrheitsanspruch? Sobald die Selbstreflexion beginnt, fragt man sich ja, verkauft Althusser auch seine Wahrheit wie der Bäcker im Brötchen? Oder ist das nun auch alles von äußeren Faktoren vermittelt?
Ich glaube, das
ist ein eklatanter Selbstwiderspruch.
Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, denn.
Na, dafür würde ich sprechen, dass es sich ja so langsam selbst zersetzt hat.
Naja,
die Theorie hat sich selbst aufgezehrt.
Naja, das kann man nicht.
Kann man nicht sagen.
Kann man nicht sagen. Kann man. Würde ich nicht sagen. Erstens ist es so, dass jede Kritik auf einen Tatbestand reagiert. Ja, das heißt, und der Tatbestand war, dass man gesagt hat, das können Sie nicht kritisieren, das können Sie nicht sehen, also der Existenzialismus zum Beispiel, hat gesagt, der Mensch hat etwas, was der gesellschaftlichen Kontrolle entgeht. Ja? Es gibt kein Wissen darüber. Das war der berühmte Spruch von Sartre, dass Marxismus ist nur fähig zu beweisen, dass Flaubert ist ein Petit Bourgeois, und das ist richtig. Aber er kann nicht erklären, warum nicht jeder Petit Bourgeois ein Flaubert geworden ist. Das heißt, Sartre fixiert, und das Denken generell dieser Zeit fixiert eine Grenze der wissenschaftlichen Methode und sagt, nach dieser Grenze geht es nicht weiter. Ja? Nach dieser Grenze muss man schweigen. Nach dieser Grenze ist ein Wunder, ja? dass plötzlich jemand ein großer Schriftsteller wird. Und dann kommen die Leute wie Althusser und Roland Barthes und eben Foucault und reagieren auf dieses Argument und sagen, ja gut, aber wie unterscheidet man ein großer Autor von einem nicht so großen Autor? Und diese Unterscheidung ist sich doch zeitbedingt. Ja? Zu einer gewissen Zeit gilt was war es, Flaubert, ja, als großer, und zu einer anderen Zeit vielleicht konnte er das nicht schreiben und so weiter und so fort. Was ist das überhaupt? Das heißt, dieser Diskurs ist eine Reaktion, das ist eine Reaktion auf ein bestimmtes Argument. Und so funktioniert generell die Kritik, ja. So funktioniert generell die Philosophie. Das heißt, letztendlich geht es darum, bestimmte Argumente, die de facto da sind, zu behandeln. Ja. Wenn man beginnt, weiter und weiter zu fragen, es gibt einen sehr schönen Text von Tolstoi, der sagt, ich habe Schopenhauer gelesen und war dermaßen verzweifelt, dass ich entschieden habe, mich aufzuhängen, weil das Leben keinen Sinn hat. Und dann habe ich gedacht, warum möchte ich mehr, er war doch Großlandbesitzer mit vielen, vielen Bauern. Und ich habe mich fast aufgehängt, aber dann habe ich mich die Frage gestellt, warum eigentlich meine Bauern sich nicht aufhängen wollen. Warum leben sie ohne jede Probleme, lesen kein Schopenhauer und fühlen sich sehr wohl dabei. Und er hat gesagt, dass ich habe das untersucht. Und die Antwort war sehr leicht. Sie stellen sich nicht allgemeine Fragen nach dem Sinn des Lebens, sondern sie reagieren noch auf die einzelnen Fragen. Zum Beispiel, sie haben Schwierigkeiten mit ihrem Haus oder mit ihrer Familie, sie lösen das und gehen weiter. An dem Moment, an dem man generell die Frage nach dem Sinn des Lebens, muss man, hängt man sich auf. Ja. Deswegen, wenn Sie die Frage stellen, dass die Küche-Theorie sich aufgezehrt hat und so weiter, dann ist es dieser tolstoische sozusagen Vorgang. Wenn man sich fragt, wie ist es überhaupt die allgemeine Kritik möglich, wie ist die Kritik möglich und so weiter, dann geht man und hängt man sich auf. Ja, das ist ganz klar. Aber diese Frage stellt man sich de facto nicht. Und zwar nicht nur der Bauer stellt das nicht, sondern der Intellektuelle stellt das de facto auch nicht. Sondern der Intellektuelle reagiert auf die bestimmte Lage, auf eine bestimmte Lage, auf eine bestimmte kulturelle Lage, in der er sich befindet. Zum Beispiel, ich bin ein Analytiker, ich betreibe Sozialanalyse und so, und da kommt zu mir so ein Sartre und sagt, bis zu einer Grenze und da kannst du nicht weiter. Das ist eine Beleidigung, das ist eine Provokation. Ich reagiere darauf und sage, naja, wenn man das genau ansieht, dann sieht es vielleicht anders aus und vielleicht dieses Sartre ja, versteht nicht, worüber er redet. Ja? Gut, damit ist die Sache erledigt. Das war ein bestimmter Einwand und dieser Einwand ist entkräftet. Es hat sich ein gewisses Feld aufgetan. An diesem Feld hat man sehr lange gearbeitet. Sehr, sehr lange gearbeitet. Irgendwann scheint dieses Feld bestellt zu sein. Irgendwann scheint da kein Problem mehr vorliegen. Und ist es so, ist der Impuls weg. Das heißt, diese Art Aktivität.
Das ist ein maschinelles Getriebe.
Ja, das ist ein maschinelles Getriebe. Ja, es ist ein maschinelles Getriebe.
Nee. Sehr sinnvoller Ablauf, ja, diese Aufzählung des kritischen Impulses. Immer stärker.
Das kann man so sehen. Ja, das kann man.
Es ist sicher faszinierend zu hören. Wir haben ein Seminar bei Sloterdijk, der Löse ist. Ist ja auch so ein Grenz.
Das kann man so sehen, man kann sehr unterschiedlich sehen. Ja.
Man kann es sogar mit einer theologischen Frage irgendwie zu erklären versuchen, den Bösen, den verneinenden Geist, der eigentlich in sich wichtig ist. Und der, sobald er keinen Angriffspunkt mehr hat, sich gegen sich selbst wendet und schließlich aufzehrt und seine Nichtigkeit immer mehr offenbart. Und
ja, ja. So, das ist ja, das ist wohl möglich.
Eine starke Deutungsmöglichkeit dieses Prozesses. Sicher noch andere, aber es ist nicht beliebig.
Nee, es ist gar kein beliebig. Man muss sich nur fragen, welches Modell oder welche Operation dieser Art Vorstellung des kritischen Geistes überhaupt zugrunde liegt. Ja? Das heißt, durch welche Prozedur sowas entsteht. Und die Prozedur entsteht zunächst einmal durch die Zuschreibung jeder Art Kritik einem Subjekt. Dann ist es wirklich so ein dämonisches, böses Subjekt oder was auch immer. Das heißt, man sagt, woher kommt überhaupt die kritische Einstellung, woher kommt der kritische Impuls, woher kommt der kritische Geist. Das heißt, die ganze Kritik wird einem Geist zugeschrieben. Und dieser Geist als kritischer Geist ist ja als verantwortlich gesehen für jede Art Kritik. Wobei man anders sehen kann. Ja? Man kann zum Beispiel anders sehen. Man kann zum Beispiel sehen, dass jeder kritisiert, solange er das für richtig hält. Und die Ursprünge für diese Kritik sind sehr unterschiedlich. Ja? Das heißt, die Hellenen zum Beispiel haben Barbaren kritisiert, weil die Barbaren Rollfleisch gegessen haben. Ja? Kann man sagen, das kommt aus dem gleichen Ursprung, als dass die Barbaren die Griechen kritisiert haben, dass die Griechen zu überheblich sind. Und so geht es weiter und weiter. Das heißt, jeder hat seine Perspektive, jeder hat seine Interesse, seine Grenzen, will diese Grenzen unterschreiten und kritisiert den anderen, ja? Der ihn hindert. Der andere kritisiert ihn ja seinerseits, übernimmt der Kritik, ja, und sagt, du bist genauso überheblich, wie die Hellenen waren, ja, und der andere sagt, du bist vielleicht überheblich, aber isst die ganze rohe Fleisch, wie die Mama. Und so vermischt sich alles kombiniert. Das alles kann man einem Geist oder einer Geschichte oder einer Entfaltung oder einer Entwicklung oder einer Logik nicht unbedingt zuschreiben. Diese Zuschreibung selbst ist eine unkritische, oder?
Vielleicht kann man so sagen, man kann auf diese Sinnfigur nicht vollständig verzichten. Man kann verschiedene Zuschreibungen machen und für jede Begründung finden, aber man kann sie nicht ganz suspendieren.
Nee, ja. Nee, suspendieren, suspendieren kann man.
Gehört das Denken auch. Das Denken
nee, suspendieren.
In solchen Zuständen, würde ich sagen.
Naja, kann man so sehen, kann man so sehen. Ich meine, suspendieren kann man alles. Ja. Verzichten nicht. Ja, verzichten wäre meinetwegen verbieten oder so. Verbieten wollen wir nichts. Aber wenn ich merke, dass etwas anderes, Sie sagen denken, ja? Sie sagen denken. Was ist denken? Denken ist, wenn ich merke, dass etwas auch anders gemacht werden kann. Ja? Und wenn Sie mir sagen, es gibt so einen kritischen Geist und dieser kritische Geist entwickelt sich und so weiter und so ist es und darauf kann man nicht verzichten und suspendieren kann man das auch nicht, daran kann man nur glauben und so, dann denke ich mir, vielleicht geht es auch anders. Ja, ich meine, so geht es auch, ja? So geht es auch und so ist es gegangen und hat es funktioniert und hat seine Berechtigung. Klar.
Sieht uns so, als wäre das so einfach, diesen kritischen Geist und diese Entwicklung zu sehen, zu identifizieren. Als verlangte das gar keine Denkleistung.
Nee, es verlangt eine Denkleistung, aber ich meine, ich möchte es an diesem Beispiel zeigen, wie die Kritik funktioniert. Ja? Ich meine, Sie sagen, der Kritische verzerrt sich selbst und so weiter. Das glaube ich nicht, ja, sondern ich sitze da, ja, absolut wohlwollend und nicht kritisch, ja, absolut total friedlich, ja. Und jetzt kommen Sie zu mir und sagen, ja, sehen Sie, Sie sitzen da und sitzen ganz friedlich. Aber der kritische Geist, der entfaltet sich die ganze Zeit, verzerrt alles und sich selbst furchtbar, furchtbar, furchtbar. Und ich denke, ja, wie ist das möglich? Ja, ich sitze da und nichts passiert und bin so wohlwollend und so. Und irgendwo passiert so Furchtbares. Das ist unangenehm, weil das ist so irgendwie schockierend. Ja. Und ich denke, vielleicht ist es doch nicht so furchtbar. Ja. Vielleicht, da ich hier da so wohlwollend sitze, ja, vielleicht hat es auch eine Berechtigung. Vielleicht ist dieser furchtbare kritische Geist nicht so groß. Und nicht so mächtig, nicht so überzeitlich und nicht so sich selbst negierend. Sondern wie gesagt, mal ist es so, mal ist es da. Und dass wir die Angewohnheit haben, unterschiedliche kritische Gäste oder Verfahren einem Impuls zuzuschreiben. Und so akkumuliert sich alles. Ja? Und dieser kritische Geist scheint plötzlich unglaublich mächtig, verzehrend, alles verzehrend, selbstverzehrend zu sein, ja? Weil alles ihm zugeschrieben wird. Ich frage mich, warum ist er so mächtig? Warum hat er so ein Kapital? Ja? Warum ist er reich? Ja? Warum ist er so unglaublich? Ist es nicht, weil wir selbst ihm das alles zugeschrieben haben? Ja? Das ist eine typische Religionskritik, wenn man will. Nur diese Religionskritik, die nicht auf den Gott sich bezieht, sondern auf den Teufel. Ja? Und ich denke, dass die Religionskritik genauso ist, gegen den Teufel zu verwenden, wie gegen den Gott. Und ja, nur vielleicht mit der Modifikation. Und was ich jetzt sage, hat auch eine gewisse Tradition. Ja? Eine Tradition zu fragen, warum schreibe ich alles das dem Gott zu? Warum schreibe ich alles der Kritik zu? Was ist die Kritik? Ja, mit großem K. Woher kommt das überhaupt?
Ich könnte ein Argument von Ihnen für mich jetzt verwenden und sagen, wir selbst haben nicht die Macht, diese kritische Instanz zu steuern. Aber wir haben den Teufel nicht in der Hand. Es kommt von außen.
Das ist richtig.
Das ist auch geschichtlich.
Es zeigt sich geschichtlich. Ja, das ist dann zeigt sich geschichtlich. Aber ich frage mich, was zeigt sich geschichtlich?
Aber ich bin nicht Bischof Dümer.
Nee. Aber ich frage mich, was zeigt sich geschichtlich? Ja? Was zeigt sich? Ja? Es zeigt sich geschichtlich, wir können es nicht steuern. Aber ich frage mich, was zeigt sich geschichtlich und was Ich kann das so denken oder so denken. Ich kann das vielleicht nicht steuern. Aber es geht nicht nur um die Steuerung, sondern um die Analyse. Steuern kann es nicht. Um die Analyse. Und das ist die Aufgabe des Denkens. Ja? Wir wollen nichts steuern, wir wollen das nur analysieren. Und wenn ich etwas analysiere und sehe, da kommt die Kritik und da kommt die Kritik und da kommt die Kritik und da kommt die Kritik. Und ich frage mich, was ist das, das alles? Ja? Und ich weiß nicht, ich erinnere mich an diese Metapher nicht so genau, aber die Metaphysik von Aristoteles beginnt so mit dieser Figur und er sagt, man erwartet von den Philosophen, dass er etwas Wahres sagt. Aber er sagt, nichts Einfaches ist, als etwas Wahres zu sagen. Die meisten Sätze, die wir sagen, sind eigentlich wahr. Und wenn man etwas, dass der Himmel blau ist, also momentan leider nicht. Und generell, aber vom Philosophen erwartet man, dass er etwas Wahres sagt zu Fragen seiner Zeit. Zu den Fragen, wie er sagt, die das Denken stoppt und nicht weiterlässt. Das sind wenige Fragen, das sind zu jeder Zeit unterschiedliche Fragen. Und so würde ich sagen, dass diese Kritik, dass die Kritik, wie ich sie sehe, aus sehr unterschiedlichen Impulsen kommt, aus sehr unterschiedlichen historischen Lagen, auch der Unterscheidung unterliegt, was als Kritik überhaupt in einem bestimmten System gilt. Was gilt in einem bestimmten System als eine systemimmanente Kritik, was gilt als außersystematische Kritik. Das heißt, wir haben nicht nur für das Wissen, sondern auch dafür, was Kritik ist, ein System der Konventionen und Erscheinungen, die sich variieren mit der Zeit. Und es gibt eine Kritik, die zum Beispiel eine positive Kritik ist, das heißt eine zum Beispiel systemimmanente Kritik, die das System eigentlich befördert, um sich selbst weiterzuentwickeln. Es gibt eine, und die wird so anerkannt, es gibt eine destruktive Kritik, wie man sagt, die als, es gibt immer ein Streit darüber, welche Kritik eine destruktive ist, welche Kritik eine systemimmanente, mit ganzer Problematik der Vereinnahmung. Ja. Systeme sind unterschiedlich, Impulse sind unterschiedlich, Interesse sind unterschiedlich. Und ich frage mich, warum alle diese sehr, sehr unterschiedlichen Kriterien der Kritik und sehr unterschiedliche Funktionsweisen und sehr unterschiedliche Lagen, warum soll man sie alle zuschreiben? Einem bestimmten Prinzip, sei es ein subjektives Prinzip, sei es ein anderes Prinzip. Ich kann das wirklich nicht. Das kann man tun, ja. Das ist legitim, wenn man das will. Aber man muss ja ganz klar sehen, dass man eine gewisse Option folgt.
Ja? Man könnte sagen, man hat es schon immer schon zugeschrieben durch die Bezeichnung, durch den einheitlichen Begriff. Dann habe ich bereits
da, ja, eben. Aber was wäre dann der analytische Zug? Das wäre eben das, was die Differenz nennt Derrida da. Er beginnt eigentlich mit dieser Problematik, ausgehend auch zum Teil von Althusser, und sagt, mich interessiert nicht Opposition, sondern Differenz. Mich interessiert also nicht die Unterscheidung zwischen Affirmation und Kritik, sondern mich interessiert, wie different, wie unähnlich eigentlich in unterschiedlichen Systemen, unter unterschiedlichen Bedingungen, unterschiedlichen Sprachen dieser Position eigentlich funktioniert. Und im Endeffekt löst sie sich letztendlich auf. Ja? Sozusagen die Differenz ist eigentlich die Gegnerin der Opposition. Ja? Das heißt, wenn ich diese linguistische Zuschreibung, die Kritik und so weiter, ist auch nicht etwas, was wir, wenn wir blind vertrauen sollen, ja, sondern wir können das auch hinterfragen. Wir können alles hinterfragen. Wir können alles hinterfragen und wir können immer uns die Frage stellen, und müssen immer uns die Frage stellen, ob es nicht eine Sackgasse ist, ob wir nicht dann anders sehen können. Und wenn wir schon für eine gewisse Lösung entscheiden, wir müssen immer sehen, es ist keine Wahrheit oder es ist keine Einsicht, sondern eine Option. Unter verschiedenen Möglichkeiten, unter verschiedenen Wegen, ein gewisser Begriff oder ein gewisses Phänomen zu deuten.
Aber Sie würden schon auch sagen, dass es eine logische und kohärente Entwicklung gibt von dieser alten Form der Kritik von Anfang Marx über Althus dazu, Derrida, wie Sie es nun dargestellt haben.
Nicht unbedingt.
Die Opposition eingeht.
Ja, ich habe die ganze
Zeit. Affirmation und Kritik schließlich nicht mehr unterscheiden.
Das ist absolut richtig. Ich habe jetzt die Genesis und eine gewisse Linie und eine gewisse Abhängigkeit und Linearität unterstrichen. Aber ich könnte in eine ganz andere Richtung gehen. Ich könnte zeigen, wie das alles sich zersplittert. Ja, zum Beispiel die Frankfurter kritische Schule geht in völlig andere Richtung. Für die Frankfurter kritische Schule ist der Strukturalismus ein Gegner. Ja, nicht wahr? Die Frankfurter Schule sah eigentlich die Schüler von Althusser als Rückkehr zum konservativen Denken. Wenn man Projekt Moderne liest von Habermas, dann sind es irgendwelche radikal-konservative oder praktisch faschistische Denker. Ja? Gut, für Derrida ist der Habermas ein typischer Rechter, ja? Ein typischer Repräsentant der Liberalen, der zahlen liberalen Rechte, das sozusagen der auf diesen seinen bürgerlichen Begriffen besteht und überhaupt nicht versteht, ja, sozusagen, was das linke Denken ist. Ja, also Offenheit, ja, die damit verbunden ist. Und so weiter. Lebt im geschlossenen System. Und so zersplittert sich diese Kritik, wendet sich gegen sich selbst, wendet ihre Richtung, wendet ihre Motive von Fall zum Fall, vom Land zum Land. Was in einem Falle rechts war, ist in einem anderen Falle links. Ja. Ich bin durch viele Kulturen gewandert. Ja. Zum Beispiel die Dissidenten in der Sowjetunion wurden vom mentalen Typ der 60er Jahre, waren absolut vom gleichen Typ wie die 68er Generation im Westen. Von der Orientierung her, von der Haltung her, weißt du, ganz die gleiche Entscheidung. Waren wir im Westen, waren wir sofort ultrarechts, ja, weil wir Sozialismus verraten haben und wahrscheinlich CIA-Agenten. Ja. Als ich zum ersten Mal in den Westen kam, meine linke Kollegin wollte mir die Hand nicht geben und haben mit mir überhaupt nicht unterhalten. Das hat sich geändert, das ist nach Fall der Mauer. Obwohl von der Haltung und von der Literatur, das ist absolut der gleiche Background. Was sich sehr schnell herausgestellt hat, nach dem Fall der Mauer und der Veränderung der allgemeinen Lage. Jetzt, wenn man sich fragt, was für eine Funktion Derrida jetzt aktuelle Beispiele in Frankreich hat, in Deutschland hat, in Amerika hat. In Amerika ist es radikale Linke, in Deutschland ist es moderate Rechte mit faschistischen Anwandlungen, also moderat faschistischen Anwandlungen. In Frankreich ist es sozusagen die große surrealistische Tradition, sozusagen als Gegensatz zum offiziellen Akademismus, Neo-Akademismus und so weiter. Ja? Ist es eine Kritik? Sind es viele Kritiken? Ist es Kritik wovon? Ist es Kritik wofür? Ist es der kritische Geist? Was ist es überhaupt? Es ist eine sehr verworrene Lage. Eine sehr verworrene Lage, die jedes Mal analysiert werden soll nach den Motiven, Zielen, Situationen, Aktionen, Reaktionen, Strategien. Und das kann auf keinen Fall, diese Strategien können übernommen werden, anders verwendet werden, aber sie lassen sie nach meinem Empfinden auf so etwas wie einen kritischen Geist nicht reduzieren. Es gibt keine Geschichte dieser Bewegung. Sie sind zu heterogen. Die Vorstellung eines Subjekts der Philosophie, das von dämonischen Giften sozusagen vergiftet wurde, kritisch wurde, gegen sich selbst gerichtet und so weiter und sich selbst verzahnt. Es ist ein starkes Bild, ja, und ein starkes Stück. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es eine Beschreibung der Tatsachen ist, die zumindest das mir unmittelbar einleuchtet.
Es ist nur ein Verdacht.
Es ist ein Verdacht, aber dem gegenüber steht ein anderer Verdacht, nämlich dass dieses Objekt gar nicht gibt, sondern dass wir mit solchen Tragänen kämpfen zu tun haben. Es gibt, was ist Kritik? Was ist überhaupt Kritik? Das ist der Krieg, das ist der Kampf. Ja, nur sozusagen in Worten und nicht in Taten. Und es kämpfen und führen Kriege, der Krieg der Worte, ja, das ist das. Und die Menschen führen Kriege aus sehr unterschiedlichen Gründen. Mal ist es die Ehre, mal ist es das Territorium, mal ist es eines, mal ist es anders. Und sie führen Kriege auch gegen sehr unterschiedliche Gegner und benutzen sehr unterschiedliche Strategien. Man kann sicherlich von bestimmten Kriegen lernen, ja, man kann sagen, bestimmte Tricks, ja, oder bestimmte, aber man verwendet das immer anders. Es gibt auch nicht so etwas wie Geist des Krieges, ja, oder so, ja, das ist so irgendwie alles zu romantisch für mich, ja, eine Spur, aber ich weiß es
nicht. Ich kann jetzt wirklich mit Ihren eigenen Argumenten kommen, dass Sie das fortsetzen sollten, aber...
Naja, ich glaube, wir haben mehr oder weniger geklärt. Ja. Ich meine, ich weise das nicht ab, ja, dass es ein Krieg ist.
Sie sagen selbst, dass wir den Subjektverdacht nie loswerden.
Nee, ich weise das nicht ab, ja. Aber ich weise uns darauf hin, dass es eine andere Option gibt, das zu sehen. Ja. Und so? Ja, eben. Und so? Und so? So. Läuft es halt. Ja? Das heißt, der kommt als Seher und sagt zu Satan, wie ich zu Ihnen gesagt habe. Es kann so sein, ja? Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, es gibt eine andere Option. Und kann man sagen, dass sich der kritische Geist sich selbst verzerrt hat? Ich würde das nicht sagen. Sondern er hat eine andere Option gesehen und diese andere Option ist ja auch deswegen akzeptiert worden, weil sie einen gewissen Stau durchbrochen hat. Weil wenn man sagt, schauen wir auf die Korrelation zwischen inneren Daten und der Sprache, schauen wir auf die Korrelation zwischen Überzeugungen und Institutionen, schauen wir, dass alles passiert. Da stellt man sich vor sofort, ja, wie viele Dissertationen, wie viele Habilitationen, wie viele Promotionen geschrieben werden können. Und wenn dieser Impuls sich aufgebraucht hat, dieser Impuls hat sich aufgebraucht, nicht durch die Selbstkritik oder das Leben gegen sich selbst, sondern dadurch, dass dieses Feld irgendwie als immer schon bestellt erscheint. Irgendwie, wenn man eine Promotionsarbeit erfolgreich schreiben will, hat man nicht mehr das Gefühl, man soll über die Sozialdeterminierungen der Sprache sprechen, weil es schon 200 solche geschrieben sind. Die leiden an Früchten ihres Erfolgs, nicht an Früchten jeder Widerlegung. Sie haben einen Durchbruch geschaffen, sie haben diesen Durchbruch voll ausgenutzt. Und jetzt hat man das Gefühl, entweder verbrannte oder bearbeitete, aber wer auch immer, besetzte Erde. Ja? Und so denkt man, wo geht man sonst hin? Ja? Man fragt sich, was sind die Zumutungen unserer Zeit? Also Althusser hat auf eine bestimmte Zumutung reagiert. Und wir fragen uns, was sind die Zumutungen unserer Zeit? Das heißt, was sagen uns andere Menschen von der Art, dass wir nicht weiter denken können? Und ich würde sagen, das ist der ökonomische Einwand. In unserer Zeit ist es so, dass man zu ihnen kommt und sagt, es ist halt so, weil es so erfolgreich gelaufen ist. Ja? Und wenn etwas so erfolgreich gelaufen ist, dann ist es halt erfolgreich gelaufen. Was kann man noch dazu sagen? Also hat man das Gefühl, eine gewisse Unzufriedenheit, ja, mit dieser Feststellung. Man will immer was weiter sagen. Ja. Wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, Sie dürfen nichts weiter darüber sagen, ja, dann fühlen Sie sich irgendwie beleidigt. Ja, zum Beispiel, es gibt diese Art Beleidigung. Ich glaube, viele Intellektuelle spüren das. Ja. Es gibt auch weitere. Es gibt zum Beispiel Leute, wie die jetzt von Schirmacher publiziert werden, wie diese Joy der Kurzweil. Die sagen, da diese Nanotechnologie und Robotik und so, das sind solche Geschichten. Da kennen nur sich 20 Menschen aus, ja. Alle leben in einem Haus in Silicon Valley und publizieren und gleich. Und sie alle anderen können darüber überhaupt nichts sagen, ja, weil es ist einfach zu kompliziert. Da denkt man sich, ist das wirklich so? Ist das wirklich so kompliziert? Und wenn es kompliziert ist, das in welchem Sinne? Ist das kompliziert in dem Sinne, dass sie meinen oder ist einem anderen? Und so? Ja, also man beginnt sich gegen diese Zumutungen zu wehren. Ist es kritisch, ist es dämonisch oder ist es affirmativ und positiv? Es ist einfach das Gefühl, irgendwelche Barbaren kommen auf mein Territorium und fremde Pferde wollen mein Gras fressen. Ja, verstehen Sie, das ist so eine normale Reaktion eines Westernhelden. Ja? Der merkt ja, dass der plötzlich sein Territorium anders abgesteckt wird, ja, wenn er sozusagen sein Range so umschreitet, ja, und sagt, meine Güte, was ist das? Das war doch mein Territorium, da konnte ich mein Gras fressen, ja, da konnte ich mal sagen, was man will, und jetzt kommt irgendwelche Kurzweil und sagt, das kann ich nicht mehr, ja, weil es zu kompliziert, weil es Nanotechnologie ist. Ja? Und so denke ich ja nach und wie man das irgendwie ändern kann. Telefonieren mit Bekannten und so. Ja, wie diese Helden tun. Geht zu Schrieb. Ist das eine Kritik? Ist nicht eine Kritik in dem Sinne. Das ist eine legitime, normale Verteidigungs- bzw. Angriff-Situation. Das liegt einfach in der menschlichen Natur.
Ich hatte es gar nicht so auf Angriff angelegt in der Proposition, sondern ich dachte eher, Dinge fortzusetzen, die sie selbst ansprachen.
Ja, ja, das, ja, aber das ist so ein Territorium, ja. Wir bewohnen unser Territorium und das ist Territorium, ist unser Eigentum. Ja, ich bin ja damit einverstanden, dass ich auch ein Opfer der kapitalistischen Verhältnisse bin, ja, in diesem Sinne. Klar. Ich bin in einer Kultur aufgewachsen,
vielleicht
in der...
Vielleicht sind Sie deshalb auf Opposition übergegangen, aufgrund dieser Einstellung.
Ja, das leugne ich nicht. Ja, das leugne ich nicht, klar. Ich bin einfach ein Produkt des Kapitalismus und kapitalistischer Produktionsverhältnisse. Und ich bin auch, ja klar, ja, wie wir alle, das zu leugnen, nee, überhaupt nicht. Die Analyse ist nicht die Absage. Die Analyse ist nicht die Absage. Wenn ich die Eignungsverhältnisse kritisiere, wenn ich die analysiere, bedeutet nicht, dass ich verleugne, dass es nicht stattfindet, oder verleugne, dass ich selber ein Produkt davon bin. Sicherlich nicht. Also, ich bin auch ein Produkt der kapitalistischen Verhältnisse und ich bin auch so ein Western-Grundbesitzer und irgendwie gehe ich auch davon aus, dass mein Grundstück mehr oder weniger intakt bleibt. Und dass ich weiter sozusagen eingeladen bin zu irgendwelchen Konferenzen oder Symposien und weiter publiziere und reden kann. Und ich wache schon auf, ja, dass es auch so bleibt. Und wenn ich ja merke, dass irgendwelche Territorien da abgeschnitten werden, dann versuche ich eine Kritik. Ja, Kritik ist nichts anderes als eine Abwehr, ja, sonst nichts. Ja. Ist doch legitim, oder?
Ja, es fällt ganz schwer, das wirklich so ernst zu nehmen und zu glauben.
Naja, aber das ist eine mögliche Sichtweise, oder?
Ich habe eine naive Vorstellung, nicht los, dass es auch Ihnen Wahrheit gibt.
Ja, ich weiß es nicht. Also
nicht um die Verteidigung des kapitalistischen Eigentums.
Ja, doch, ja. Bei der Wahrheit ist nichts anderes. Was ist die Wahrheit? Wahrheit ist das Land, das mir gehört, und Lüge ist das Land, das der anderen gehört. Ja? Ja, das ist sozusagen, Sie leben auf der Lüge und ich lebe auf der Wahrheit. Ja, ja, ist das nicht so? Bei mir wächst der richtige Gras und meine Pferde sozusagen sind gesunde, gute Pferde. Und bei Ihnen ist es verdorben, ja, und bei anderen. Das ist ganz klar. Das ist die Wahrheit. Wahrheit ist der Platz, auf dem ich lebe. Die Wahrheit. Und wenn man nach der Wahrheit sucht, dann sucht man das zu verteidigen, was einen ernährt. Ja? Die Sprache, die einen ernährt, oder sozusagen die Pferde, die einen ernährt. Was auch immer. Weil es ist wahr. Und verteidigen gegen die Lüge. Das kannst du das wegnehmen wollen. Es ist so einfach, es ist sehr, sehr einfach. Es ist alles Politik. Kampf und Krieg. Nur mit Worten. Und Begriffen, das ist nichts.
Ich halte halt daran fest, dass Sie nach dieser Einstellung verdorben haben.
Was? Verdorben halt?
Ja,
er ist verdorben, oder was?
Das ist klar. Ja, weil sie auf, offensichtlich auf einem anderen Grundstück leben und das Gefühl haben, dass meine Pferde ihr Gras fressen. Aber das ist ja legitim. Ich meine, ja, eben die idealistische Grundstück. Da sozusagen, da ist dann himmlische Gras. Ja, und himmlische Pferde, so geht es weiter und weiter. Das Problem ist nur, wo ich wiederum ein Problem habe, ist, dass wenn Ihre Wahrheit so idealistisch ist, der Gras so himmlisch und die Pferde so blau, wie beim Blauen Reiter, dann warum können meine sehr materialistische, vulgäre Pferde auf ihren Grundstück gelangen überhaupt, um ihre himmlischen Gras zu fressen. Ja? Das heißt, warum kommt die Abwehr von ihnen? Die Abwehr von ihnen bedeutet, dass es möglich ist, dass sozusagen unsere zwei Grundstücke eine Grenze haben. Ja? Und Himmel und Erde haben keine Grenzen. Das sind einfach andere hierarchische Ebenen. Also entweder ist mein Grundstück nicht so hundertprozentig irdisch oder ihr Reich nicht so hundertprozentig idealistisch. Also irgendwie irgendetwas muss da nicht stimmen. In dem ganzen Modell. Im ganzen Modell. Naja, ich glaube, wir haben Gut und Böse mehr oder weniger behandelt. Jetzt kommt die Frage, gibt es noch weitere Fragen? Ich glaube nicht, oder? Na gut, ich glaube, wir gehen auseinander.